Es bleibt wohl niemand durch den von Wladimir Putin befohlenen Angriffskrieg auf die Ukraine unberührt. Wahrscheinlich kennen Sie jemanden, der in diesen Tagen große Angst verspürt. Vielleicht haben Sie selbst manchmal das Gefühl, dass sie die Angst im Griff hat. Möglicherweise erleben Sie Ohnmacht und Wut ob der Tatsache, dass das Schicksal von Millionen Menschen von einer einzigen Person abhängig ist. Das Entsetzen darüber, zu welchen aggressiven, grausamen Taten Menschen fähig sind, prägt seit Monaten unser Leben. Unentwegt strömen Berichte und Bilder der nackten, rohen Gewalt auf uns ein. Flüchtende Menschen, Massengräber, verzweifelte Kinder, elternlos und tränenreich. Wir sehen zerbombte Kindergärten, Krankenhäuser und Geburtskliniken. Wir sehen umherirrende Tiere. Weder wissen wir, wie lange der Krieg dauern wird, noch kennen wir die Folgen. All das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Mitunter erfährt auch unser Menschen- und Weltbild eine massive Erschütterung. Und dennoch, sich der Abwärtsspirale von Angst bis hin zur Verzweiflung auszuliefern, dient gewiss nichts und niemandem. Es stellt sich die Frage, wie wir das Leben unter diesen Vorzeichen selbstwirksam und der eigenen Werteskala gemäß gestalten können und worin unsere personale Verantwortung angesichts dieser Herausforderung liegt. Im Wort Verantwortung steckt die Antwort, weil das Leben den Menschen fragt: Wie gehst du mit dieser schweren Aufgabe um? Wie antwortest du auf diese Herausforderung? Es ist das Leben, das uns in die Verantwortung nimmt, nicht umgekehrt. Die Logotherapie und Existenzanalyse, eine sinnorientierte Richtung der Psychotherapie und der psychosozialen Beratung, bietet hierzu hilfreiche Ansätze, zumal Viktor Frankl selbst durch den Holocaust ging, Leid und Angst geprüft war. Anrufe wie diese erreichen mich aktuell häufig. Ich kann nicht mehr schlafen, ich bekomme kaum noch Luft, ich habe solch eine Angst. Kein Wunder. Hedwig und ihr Mann sitzen nahezu Tag und Nacht vor dem Fernseher und überlassen sich der Flut an Horrormeldungen. Überdies werden in Hedwig Erinnerungen an die Wirren des Zweiten Weltkrieges wachgerufen. In einem Nebensatz merkte sie an, dass sie ohnehin ein ängstlicher Typ wäre. Menschen mit einer labilen Persönlichkeitsstruktur haben ein höheres Risiko, von der Angst überrollt zu werden. Wer das Wohnzimmer zu einem Newsroom macht, der ist ständig im Krieg. Über Konfliktlösungsschritte, Friedensgespräche, über rettende und helfende Angebote berichten die Medien zumeist nur am Rande. Ich ermutigte Hedwig zu einer drastischen Selbstzensur, zur Reduktion des Medienkonsums. Sie sollte wie via Radio nur noch einmal am Tag die Nachrichten anhören, zu einem Zeitpunkt, an dem sie sich psychisch stabil und ausgeschlafen fühlte. Danach sollte Hedwig einer Aktivität nachgehen, die sie interessiert, entspannt, erfreut, kurz, die sie von sich selbst und ihrer Angst ablenkt. Auch mit dem Ehemann sollte Hedwig reden, damit er ihr die Horrormeldungen nicht ständig hinterherträgt. Hedwig erzählte weiters, dass sie große Lebensmittelvorräte angelegt hätte und dass ihr der Apotheker dringend von der Einnahme von Jodtabletten abriet. Immerhin kann es dadurch zu einer starken Überfunktion der Schilddrüse kommen, empörte sie. Irrationales Bunkern von Lebensmitteln, Medikamenten und Waren des täglichen Bedarfs ist eine menschliche Reaktion. Das wirft die Frage auf, was Menschen zu solchen Hamsterkäufen motiviert. Es ist der Kontrollverlust, das Gefühl, wenig Einfluss auf ein Geschehen zu haben. Kurzfristig beruhigt Bunkern, langfristig trägt es jedoch nicht zur Überwindung der Angst bei. Auch die Resilienz, die psychische Widerstandskraft, spielt eine bedeutende Rolle. Resilienz ist die Fähigkeit, sich trotz widriger Umstände, etwa bei schicksalhaften Lebenslagen, nicht unterkriegen zu lassen, sondern sich immer wieder neu auf- und auszurichten. Resiliente Menschen können ihre Gefühle und ihr Verhalten kontrollieren und steuern. Sie sind grundsätzlich positiv eingestellt und davon überzeugt, dass Denken und Handeln unter dem eigenen Einfluss stehen. Negative Erfahrungen unterziehen resiliente Personen eher einer konstruktiven Analyse. Wer weniger resiliente Faktoren ausbilden konnte, spürt eher Kontrollverlust und Ohnmacht und gerät leichter in Panik. Diese Menschen lassen die Tatsache außer Acht, dass schwere Konflikte und Kriege nicht zwingend zu einem Weltkrieg führen müssen. Eine Drohung Putins löst bei ihnen Endzeit-Szenarien aus, während psychisch widerstandsfähige Personen sagen, ja, dieser Krieg ist in unserem Lande nahe, er ist aber auch nicht schlimmer als das, was sonst in der Welt passiert. Die Existenzanalyse wurzelt in der Existenzphilosophie, nach deren Anschauung das Wesen des Menschen in seiner Freiheit begründet ist, der wiederum reflektierte personale Entscheidungen vorausgehen. Trotzdem Ja zum Leben sagen ist ein Grundlagenwerk über den Menschen, das einerseits ob der Tatsache erschüttert, zu welchen Grausamkeiten Menschen fähig sind, das andererseits vor allem eine enorme Lebensermutigung durch Viktor Frankl darstellt. Dieses Buch zeugt davon, wie sehr durch den Glauben an einen Sinn eine Dereflexion und eine Einstellungsmodulation selbst unter widrigsten Umständen möglich ist. Mich hat dieses Buch zutiefst ergriffen. Nachdem ich es gelesen habe, entschied ich, Logotherapeutin zu werden. Die Dereflexion meint das Abrücken von einem überwältigenden Gefühl, etwa Angst, beispielsweise durch die konzentrierte Durchführung einer sinnvollen Aufgabe mit dem Ziel, anderen zu helfen. Wo schicksalhafte, unveränderbare Bedingungen vorherrschen, sind Menschen dazu aufgerufen, neue Haltungen zu finden und nicht mehr hilfreiche Einstellungen zu korrigieren oder loszulassen und durch neue Haltungen zu ersetzen. Angst manövriert den Menschen in einen leidvollen Zustand, der laut Frankl nur dann einen Sinn bekommt, wenn sich die Person selbst ändert und ihrem Dasein eine neue Orientierung gibt. Bis heute hat dieses Buch nichts an Aktualität eingebüßt, vor allem im Hinblick auf die menschliche Fähigkeit, sich auf etwas hin auszurichten. Indem der Mensch einen Sinn außerhalb seiner selbst für möglich hält und danach forscht, bis er ihn schließlich findet, kann er beispielsweise die Angst vor Krieg überschreiten. In diesem Buch erzählt Frankl von seinen Gedanken, während er und viele andere KZ-Häftlinge kilometerweit im Schnee dahinstolperten. Er schreibt: Von Zeit zu Zeit schaue ich zum Himmel hinauf, wo die Sterne verblassen, und dort hinüber, wo hinter einer düsteren Wolkenwand das Morgenrot beginnt. Und weiter schreibt er: Ich erfasse, dass der Mensch, wenn ihm nichts mehr bleibt auf dieser Welt, selig werden kann, und sei es auch nur für Augenblicke, im Innersten hingegeben an das Bild des geliebten Menschen. Frankl hat uns vor allem eines mitgegeben, dass das Leben selbst unter den erbärmlichsten Umständen seinen Sinn behält, auch dann, wenn es die Ruinen sind, die den Blick in den Himmel freigeben. Für Søren Kierkegaard, ein dänischer Existenzphilosoph, ist der Mensch ein Werdender. Kierkegaard versteht die Angst als einen Anruf der Unendlichkeit, der Transzendenz an den sterblichen Menschen und erinnert ihn an seine Geistigkeit. Der Begriff Angst unterscheidet sich bei Kierkegaard wesentlich von der Furcht. Furcht bezieht sich auf etwas Bestimmtes, zum Beispiel auf Spinnen, die Arachnophobie, oder die Furcht vor dem Fliegen, die Aviophobie, oder vor geschlossenen Räumen, die Klaustrophobie, vor Höhen, die Akrophobie, oder die Angst vor Schmerzen, die Algophobie, oder dem Alter, das Aging Anxiety. Bis heute sind ca. 650 Phobien bekannt. Anders als die Furcht ist die Angst die Wirklichkeit der Freiheit als Möglichkeit für die Möglichkeit. Der Autor meint damit, dass Menschen vor einer Möglichkeit, die mit Ungewissheit einhergeht, Angst haben. An anderer Stelle schreibt Kierkegaard, der Mensch ist eine Synthese aus seelischem und körperlichem. Doch eine Synthese ist undenkbar, wenn sich die beiden Teile nicht in einem Dritten vereinen. Dieses Dritte ist der Geist. Wir erleben dann Angst, wenn etwas uns Wertvolles in Gefahr ist, etwa die Demokratie oder die Menschenrechte, das Recht auf Leben, Freiheit, soziale Sicherheit. Angst kann jedoch auch als Weckruf, als Sinnanruf verstanden werden, der uns dazu aufruft, das für uns Wertvolle zu erkennen und zu retten. Über jene, die angeblich furchtlos sind, schreibt der Philosoph: Sollte es jener, der da redet, dagegen für etwas Großes halten, dass er sich niemals geängstigt hat, dann will ich ihn mit Freuden in meine Erklärung einweihen. Dies beruht darauf, dass er sehr geistlos ist. Manche fürchten sich zu wenig. Das ist ausgesprochen gefährlich, denn diese Personen spüren nicht, wann und wo wirklich Gefahr droht. Sie exponieren sich in lebensbedrohenden Situationen, leben ständig über ihren Möglichkeiten. Ich denke hier an jene Laien, die sich freiwillig als Soldaten zur Verfügung stellen. Wie ist Angst eigentlich einzuordnen? Was bedeutet es, Angst zu haben? Angst ist eine Basis- oder Primäremotion, die wir für unser Überleben brauchen. Andere Basisemotionen sind beispielsweise die Trauer, die Akzeptanz, das Vertrauen, der Ekel und die Freude. Primäremotionen sind in jedem Menschen biologisch-genetisch grundgelegt. Hätten wir keine Angst, würden wir uns und andere bei Gefahr nicht in Sicherheit bringen. Wir würden beispielsweise nicht zur Seite springen, so ein Auto auf uns zufährt. Es gibt reale Ängste und Sorgen, die uns alle betreffen. Wie lange wird der Krieg dauern? Wird sich der Krieg ausweiten? Unter welchen Voraussetzungen ist ein Überleben nach einem atomaren Schlag möglich? Wie wird es mit der Energieversorgung weitergehen? Auf welche Teuerungen müssen wir uns noch einstellen? Angst zu bewältigen heißt, mit der Angst leben zu können. Angst zu bewältigen bedeutet nicht, keine Angst mehr zu fühlen, weil sie zu unserem Leben gehört. Wer vor der Angst immer auf der Flucht ist, verliert bald das Gefühl für die eigenen Wurzeln. Zudem steigt das Risiko in eine Vermeidungsspirale, bei der es keine Korrekturerfahrungen gibt. Das sind erfolgreiche Verhaltensweisen im Umgang mit ängstigenden Situationen. Ich appelliere daher zum Mut zur Angst. Vieles ist so ungewiss, hören wir oftmals jemanden sagen. Das stimmt. Komplexe Gefahrensituationen erfüllen uns mit Ungewissheit. Umso mehr sind wir dazu aufgerufen, neue Gewissheiten zu finden. Dabei ist es ganz normal, dass wir die neue Situation nicht gleich einschätzen können, weshalb man etwas verwirrt ist. Doch kreative Prozesse beginnen bekanntlich mit einer Verwirrung und Verunsicherung, eben weil sich die Lösung noch nicht abzeichnet. Diese Verwirrung gilt es auszuhalten. Es gibt jedoch auch eine Art innerseelische Adaption. Diese erlebe ich durchwegs bei schwerkranken Menschen. Wer an einer schweren Krankheit mit ungünstiger Prognose leidet, sagt vielleicht, dass er unter diesen Vorzeichen nicht leben kann. Dann aber reifen die Schwerkranken nach und nach in die veränderten Lebensbedingungen hinein und empfinden allem zum Trotz Lebensqualität, wenn auch auf einer gefühlt niedrigeren Stufe. So wir etwas uns Wertvolles nicht retten können, müssen wir neue Werte in das Zentrum unseres Daseins setzen. Hilfreich ist es, einen bedrohten Wert durch einen anderen Wert zu ersetzen. Der Verlust der Friedensgewissheit wird zum Beispiel durch den Wert, dass man überhaupt am Leben ist, ersetzt. Dadurch erfährt der bedrohte Wert eine gewisse Relativierung. Handelt es sich jedoch um den drohenden Verlust eines für uns höchsten Wertes, dann hilft kein Umdeuten. Dann können wir diesen Wert auch nicht durch einen anderen Wert ersetzen, sondern wir müssen uns fragen, wie wir mit dem drohenden Verlust umgehen können. Angst kann auch dazu führen, entschieden etwas loszulassen und die Trauer darüber zuzulassen. Fehlt das Loslassen, wird das Wollen zum Zwang. Ohne Angst hätten wir evolutionär einen extremen Nachteil. Eine Maus hat überschaubare Ängste, etwa die vor einer Katze. Dennoch bekommt sie die Katzenphobie evolutionsbedingt nicht in den Griff. Bei den Primaten, unseren Vorfahren, wurde Angst sozial erlernt. Das heißt, ein Affe muss nicht selbst alles lernen, etwa dass ein bestimmter Reiz Gefahr bedeutet, sondern er schaut sich das entsprechende Verhalten von anderen ab. Anders der Mensch. Er kann gar über den Sinn der Angst nachdenken, sich dafür oder dagegen entscheiden. Und er kann über Gefahrensituationen auch noch sprechen. Von der Furchtkonditionierung sprechen wir dann, wenn sich Kinder Ängste von ihren Bezugspersonen abschauen. Wenn beispielsweise die Mutter auf Spinnen mit Angst reagiert, übernehmen die Kinder ihre Angst durch das Lernen am Modell, vor allem in der frühen Kindheit. Die Kinder sehen zum Beispiel, wie die Mutter zurückweicht, das Gesicht verzieht und so weiter. Das ist sehr nützlich, denn dadurch müssen wir alle diese Erfahrungen, etwa einen Spinnenbiss, nicht erst erfahren, um uns dann davor zu fürchten. Darin liegt aber auch eine große Verantwortung im Hinblick auf den Umgang mit Angst, nämlich dass wir Erwachsenen keine hilflosen Angstmaschinen aus unseren Kindern machen. Was geschieht in unserem Gehirn, wenn wir Angst empfinden? Im Mittelpunkt steht die Amygdala. Diese Region empfängt Signale von außen oder aus dem Körperinnern und meldet: Achtung, Gefahr! Die Amygdala ist sehr eng mit dem Hippocampus verknüpft, in dem das Angstgedächtnis verortet ist. Alle Situationen, in denen wir zuvor Angst empfunden haben, sind dort gespeichert. Bei Angst aktiviert die Amygdala sowohl das körpereigene Stresssystem als auch die Region im Hirnstamm, sogenannter blauer Kern, der für die Freisetzung von Stresshormonen verantwortlich ist. Damit wir nicht ständig unter Strom stehen, gibt es ein Kontrollzentrum, den präfrontalen Kortex im Vorderhirn, in dem die diversen Eindrücke einer Prüfung unterzogen werden. Angst ist demnach ein kognitiver Prozess, den wir interpretieren. Was die menschliche Angst verglichen zur tierischen Angst stark beeinflusst, sind demnach die Gedanken. Hinter uns allen liegen zudem 2 Jahre Pandemie. Viele Menschen mussten in den letzten beiden Jahren jemanden verabschieden und trauern. Andere haben den Arbeitsplatz verloren. Überdies sind viele familiäre Konflikte bei weitem noch nicht bereinigt. Kurzum, viele fühlen sich ausgelaugt. Wenn zusätzlich eine schwierige Lebenslage vorliegt, fällt die Angst auf einen fruchtbaren Boden und wird viel stärker wahrgenommen. Bei einer Angsterkrankung können sich die Betroffenen nicht mehr von der Angst distanzieren. Folgend können sie nicht mehr auf die geistige Trotzmacht zugreifen. Auf 3 behandlungsbedürftige Angsterkrankungen möchte ich kurz eingehen. Auf die posttraumatische Belastungsstörung, auf die Panikstörung und auf die generalisierte Angststörung. Eine Traumafolge ist das Erinnern. Vor allem die psychische Belastung, die mit dem Erinnern von Kriegserfahrungen wieder aufflackert. Bei der posttraumatischen Belastungsstörung führen Hinweisreize, das können Bilder, Geräusche, Erzählungen sein, zu lebhaften, schmerzvollen Erinnerungen. Eine Panikstörung ist wie ein Wellengipfel in einem Meer aus Angst. Die Panikattacke kann völlig aus dem Nichts auftreten. Jemand bekommt Symptome wie Atemnot, Herzklopfen, starke Unruhe. Die Betroffenen denken, ich werde wahnsinnig. Niemand kann mir helfen, ich sterbe. Es ist beruhigend zu wissen, dass noch nie jemand an einer Panikattacke gestorben ist. Es ist, als würde man bei laufendem Motor im Auto sitzen, den Leergang einlegen und das Gaspedal drücken. Was passiert? Nichts. Nur der Motor heult laut auf. Sollte ein Gefühl von Panik in Ihnen aufsteigen, hilft es, sich selbst auf den Körper zu klopfen, sich selbst zu umarmen, die Beine zu überkreuzen, in Bewegung zu kommen und Vertrauenspersonen zu kontaktieren. Wer ruhelos und angespannt ist, wer ständig über die belastende Thematik grübelt, leidet möglicherweise an einer generalisierten Angsterkrankung. Die Angstzustände sind weniger intensiv als bei den Panikattacken, sie dauern aber länger bzw. besteht die Angst dauerhaft. Wie auch bei der Panikstörung gibt es keine direkten Auslöser. Die Angst schwillt an und ab, ohne konkreten Anlass. Bald ist alles angstbesetzt. Diese Personen entwickeln oftmals zusätzlich eine Depression. Ich lehre in Alten- und Pflegeheimen über Palliativ Care. In den vergangenen Jahren der Pandemie haben die Pflegekräfte viel Trauriges und Erschütterndes erlebt. Zu all dem gibt es noch viel Redebedarf. Nun kommt die Betroffenheit über den Krieg dazu. Die Stimmung zu Seminarbeginn ist verständlicherweise oft bedrückend. Doch Frankls Worte richten die Anwesenden auf. Wahrscheinlich hilft nichts, einem Menschen mehr Schwierigkeiten zu überwinden oder zu ertragen, als das Bewusstsein, eine Aufgabe im Leben zu haben. Es ist wichtig, dem Alltäglichen nachzugehen und so viel Normalität wie möglich zu leben. Trotz Krieg gibt es die alten Menschen, die darauf warten, getröstet, in den Arm genommen und kompetent gepflegt zu werden. Das Wahrnehmen einer Aufgabe, die sinnvoll ist oder Freude bereitet, entmachtet die Angst. Mina Kanashiro kümmert sich im Logistikzentrum Brüssel um die Koordinierung der Produkte für die flüchtenden Menschen aus der Ukraine. Mina war auch schon selbst in Krisengebieten tätig. Was es bedeutet, in einem Krisen- oder gar Kriegsgebiet leben zu müssen, weiß sie also genau. Wer in einem instabilen Kontext arbeitet, sei große Risiken ausgesetzt, erzählt Mina. Alles könnte passieren. Diese Risiken wäge man zwar ab, aber letztlich, so Mina, folgst du deiner Intuition, deinem Herzen, deinen Überzeugungen und deinen Werten. Für Angst bleibt in Situationen wie diesen keine Zeit. Die Erlebnisgeneration 80+, diese Menschen haben als Kinder oder Jugendliche den Zweiten Weltkrieg miterlebt und kennen Bombardierung, Bunkererfahrung und Flucht, tragen auch viele Überlebenserfahrungen in sich. Besonders für die jüngeren Generationen ist es wichtig, davon zu erfahren. Es leben und arbeiten in den Pflegeeinrichtungen auch viele Menschen, die die Balkankriege im ehemaligen Jugoslawien miterlebt haben. In der Pause eines meiner letzten Seminare unterhielt ich mich mit einer Heimbewohnerin und wir sprachen über den Krieg. Ich fragte sie, worauf es im Leben ankommt. Sie lächelte mich an und sagte, jeden Tag genießen, fröhlich sein, viel trinken und noch mehr essen. Ich lade Sie nun zu einer imaginativen Übung ein. Bitte schließen Sie die Augen. Stellen Sie sich vor, Sie betreten Ihren inneren Freiraum, ein Raum mit zwei Türen. Eine Tür ist schwarz. Die andere ist grün. Öffnen Sie die schwarze Tür, betritt die zögerliche Angst mit schlürfenden Schritten den Raum. Ständig sieht sie sich um, hoffend, dass bald auch ihre Geschwister nachkommen. Bekanntlich gibt es viele davon. Die Sinnentleerung, die Verbitterung, die Ohnmacht, die Verzweiflung. Die Verwirrung. Alle schleichen sie zur Tür herein. Plötzlich zucken alle zusammen. Die atemlose Panik steht in der Tür. Es ist mucksmäuschenstill. Nichts hat noch irgendeinen Sinn, murmelt die Sinnentleerung vor sich hin. Was hast du erwartet? Erwidert die Verbitterung. Der Mensch ist ein Monster. Alle haben einen Putin in sich. Die hageren Gestalten sind in schwarze Mäntel gehüllt. Auf ihren gekrümmten Rücken schleppen sie schwere Rucksäcke, voll mit psychosomatischen Beschwerden, mit Depressionen und Angsterkrankungen. Sie ernähren sich von steinharten Kuchen und alten Ängsten, die sie jederzeit bereit sind, wieder und wieder aufzupacken. Allesamt fühlen sie sich den Umständen ausgeliefert. Die Verwirrung kauert in einer Ecke. Was soll ich tun? Worauf soll ich mich konzentrieren? Ich kenne mich nicht mehr aus. Ihr Motto lautet: Weil es Putin und diesen Krieg gibt, geht es uns so schlecht. Wir sind hilflose Opfer. So sie diese schwarze Tür öffnen, dreht sich ihr Leben bald nur noch um den Krieg. Öffnen Sie hingegen die grüne Tür, finden Sie sich in einer ganz anderen Gemeinschaft wieder. Da gibt es die sinnvolle Aufgabe, die darauf wartet, von Ihnen wahrgenommen zu werden. Sie trägt ein Schild, auf dem geschrieben steht: Wer braucht mich gerade in diesen Tagen? Auch die Dereflexion gesellt sich dazu. Sie hat Sonnenblumensamen dabei, die sie wie jedes Jahr pflanzen möchte. Zuvor verstaut sie all das, was sie ängstigt und wovon sie sich befreien möchte, in einem Tresor, den sie gewissenhaft verschließt. Danach lauscht sie gemeinsam mit der Hoffnung dem Gesang der Vögel. Schon bald schwebt die Leichtigkeit bei der Tür herein und bringt ihre Freude tanzend zum Ausdruck. Die Besonnenheit und die Weisheit lassen sich in aller Ruhe einige wichtige Fragen durch den Sinn gehen. Was ist wohl der Auftrag an uns? Wem können wir gut sein? Die Zuversicht hat ihre Malsachen dabei. Mit Hingabe trägt sie die Farben des Regenbogens auf eine Leinwand auf. Dankbar bedient sie sich am bunten Obstkorb, den die Selbstfürsorge mitgebracht hat. Zwischenzeitig hat sich die sinnvolle Aufgabe verabschiedet. Sie muss ins Altenheim, in dem sie seit vielen Jahren ihren Dienst verrichtet und wo die alten Menschen darauf warten, von ihr gepflegt zu werden, Liebe und Trost zu erfahren. Die Zuversicht und das Vertrauen schreiben mit der Feder Sinnsprüche auf Pergamentpapier, um sie danach zu verschenken. Alle Geschwister tragen leichte, bunte Kleider aus Tüll oder Seide. Ihr Motto lautet: Wir sind Gestaltende der Umstände, entschieden trotzen wir der Angst vor Krieg. Sie alleine entscheiden, welche Tür Sie öffnen wollen und welche geschlossen bleiben soll. Sie haben selbst die Wahl. Die schwarze Tür oder die grüne Tür? Ich erkläre nun die Theorie dazu. Frankl geht von einem dreidimensionalen Menschenbild aus. Auf der körperlichen Ebene reagieren wir angesichts des Krieges in der Ukraine mit diversen Stresssymptomen: muskuläre Anspannung, Kurzatmigkeit, Durchfall. Oftmals leidet auch die Schlafqualität unter dieser Situation. Auf der Gefühlsebene empfinden wir Angst, Unruhe, Wut. Die körperliche und die psychische Ebene, das sogenannte Psychophysikum, beeinflussen einander und haben das Potenzial, uns in einen Teufelskreis zu manövrieren. Je mehr Angst wir empfinden, desto eher verstärken sich die körperlichen Symptome, die ihrerseits wieder Angst und Stress im Gefühlsbereich generieren. Sie kennen bestimmt Personen, die mit psychosomatischen Problemen wie Gastritis oder Magengeschwür zu kämpfen haben. Dank Geistigkeit können wir Situationen reflektieren. Wir können uns überdies für oder gegen eine Haltung entscheiden, so diese keinen Sinn ergibt, vielmehr Unsinn stiftet. Wir brauchen also ein höheres Wozu, einen Sinn, um zum Psychophysikum in eine fruchtbare Distanz zu treten. Diese Fähigkeit hat Viktor Frankl als Trotzmacht des Geistes bezeichnet. Ein von ihm viel zitierter Satz lautet: Ich muss mir von mir selbst nicht alles gefallen lassen. Frankl selbst hatte Höhenangst, die er schließlich überwand, indem er sich der Angst aussetzte und sie quasi überstieg. Damit verwies er auf den geistigen Freiraum, den ein Mensch in jeder Situation hat. Der Mensch ist demnach seiner Angst nicht hilflos ausgeliefert, weil er im Unterschied zum Tier mehr ist als seine Angst. Ein Tier, das Angst hat, kann nicht darüber reflektieren, ob die Angst noch angemessen ist oder nicht. Es muss fliehen. Das Tier muss angreifen oder es muss sich totstellen. Eine zieldienliche Haltung angesichts von Krieg und Kriegsbedrohung zu finden, ist nicht leicht. Weil eine Haltung fällt nicht einfach vom Himmel, weshalb es auch Haltungsarbeit heißt. Wie ist es möglich, sich aus dem Würgegriff der eigenen Angst zu befreien? Hierfür müssen wir uns zunächst die ungemein wichtige Frage nach dem Wozu stellen. Als Psychotherapeutin überlasse ich mich keinesfalls der Angst, weil ich ansonsten den ratsuchenden Menschen nicht mehr hilfreich wäre. Mein Wozu sind demnach die ratsuchenden Menschen, die eine kompetente Ansprechperson brauchen. Vielleicht wollen Sie darüber nachdenken, was Ihr ganz persönliches Wozu ist. Worauf sollten Sie sich ausrichten oder wieder ausrichten? Im Menschenbild der Logotherapie ist nicht nur das eigene Wohl zentral, sondern ebenso das Wohlergehen anderer. Gerade dadurch können Sie zu sich selbst in eine heilsame Distanz treten. Denken Sie darüber nach, welcher Sinn sich erfüllen würde, wenn Sie nicht in der Angst untergehen. Wem könnten Sie dann gut sein? Als Tochter oder Sohn, als Großmutter oder Großvater, als Ehefrau oder Ehemann, als Mitglied dieser Gesellschaft. Forschen wir nicht nach diesem Wozu, geraten wir leicht in ein schmerzvolles Sinnlosigkeitsgefühl. Frankl sprach vom existenziellen Vakuum bzw. von der existenziellen Frustration. Das ist ein Dasein jenseits von Freude und Leichtigkeit. Hinter jeder Angst, so Kierkegaard, steht die Todesangst. Bei der Kriegsangst wird uns diese Tatsache mehr bewusst als bei anderen Ängsten. Das Leben ist endlich. Wir sind sterblich. Das Sein im Hier und Jetzt, dieser Augenblick, ist einmalig. Es gibt ihn kein zweites Mal. Und die Möglichkeiten, die wir zu Lebzeiten hätten, jedoch nicht ergreifen, die sind vergänglich. Etwa wenn es längst an der Zeit wäre, zu einem Mitmenschen zu sagen, danke, es tut mir leid, ich liebe dich, oder wie kann ich dir gut sein? Überdies ist eines gewiss, der heutige Tag und wahrscheinlich auch der morgige wird gerade durch die aktuelle Situation noch wertvoller, noch schöner, noch bewusster erlebt. Und wer weiß denn überhaupt, was in 3 Monaten ist, mit oder ohne Krieg? Für den Aufschub von Wesentlichem gibt es in Kriegszeiten also noch weniger Ausreden. Meinen Mann Wolfgang fragte ich, wie er mit der Angst vor einer Ausweitung des Krieges umgeht. Er sagte, ja, es kann sein, dass sich der Krieg ausdehnt und trotzdem kann ich ruhig bleiben. Mir ist wichtig, gemäß meiner inneren Stimme zu leben. Ich habe auch nicht das Bedürfnis, etwas Verrücktes oder Außergewöhnliches tun zu wollen. Was mir hilft, ist die Seelenruhe und dass ich das mir Mögliche tue. Das Gegenteil von Angst heißt Vertrauen. Es besteht aus 3 Säulen. Die eigene Kompetenz, die geistige Trotzmacht und vertrauensvolle Beziehungen. Der römische stoische Philosoph Lucius Annaeus Seneca empfiehlt jedem Menschen, sich einen Cato zu suchen, eine große und edle Persönlichkeit, der wir uns anvertrauen können. Sie muss nicht unbedingt körperlich anwesend sein, mit ihr können wir auch in geistiger Verbindung stehen. Angst hat das Potenzial, verdrängt zu werden. Daher müssen wir sie zuerst aus der Versenkung holen. Hierbei hilft das Schreiben per Hand. Schreiben Sie auf, wovor Sie sich so sehr fürchten. Hierbei wandeln Sie die diffuse Angst in eine konkrete Furcht und erkennen rasch den irrationalen, überbordenden Teil der Angst. Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich zu Recht, weshalb das so ist, weil Sie beim Schreiben einen Zugang zu Ihren Ressourcen, zu Ihrem Gewissen, zu Ihrer Weisheit bekommen. Sobald ich mein Buch und meine Feder zur Hand nehme und nachdem ich nur 2, 3 Sätze geschrieben habe, kann ich die irrationale Angst wieder in geordnete Bahnen lenken. Statt das gefürchtete Tod zu schweigen, sollten Gespräche mit vertrauten oder fachlich geschulten Personen geführt werden. Totschweigen tötet keine belastenden Themen. Hingegen erfährt der Mensch, der diesen Abwehrmechanismus wählt, eine erhebliche Mehrbelastung. Wird Belastendes nicht mitgeteilt, wird es mit niemandem geteilt. Das Risiko, sich in Isolation und innere Einsamkeit zu manövrieren, steigt. Grübeln und Hyperreflexion sind die unleidlichen Folgen. Die Gedanken kreisen ständig ziellos und permanent um dasselbe. Man kommt nicht mehr zur Ruhe und findet kaum noch Schlaf. So Angst in Ihnen aufkommt, steuern Sie so früh wie möglich dagegen. Das geht am besten durch Wegdenken. Vor allem Wegdenken hat nichts mit Ignoranz, mit Abgestumpftsein oder mit Gleichgültigkeit gegenüber dem Krieg zu tun. Führen Sie eine Liste mit Aktivitäten und Aufgaben, die Sie allesamt unkompliziert und rasch umsetzen können. Mit diesem Notfallkoffer sind Sie für angstauslösende Situationen gut gerüstet. Hedwig notierte auf ihre Liste Rescue-Notfalltropfen, das ist eine homöopathische Essenz, Melissen-Lavendeltee kochen, den Sohn Paul anrufen, mich um die Katzen kümmern, mit dem Hund der Nachbarin spazieren gehen, Unkraut jäten, eine TV-Serie anschauen, für die Enkelkinder eine Haube stricken und so weiter. Überhaupt ist die Lebensführung wichtig. Schlaf, Bewegung, gesunde Ernährung, Gespräche. Basteln Sie eine kleine Stopptafel. Wann immer die Angst dazu neigt, die Führung über Ihr Leben zu übernehmen, kann das Hochhalten dieses Symbols Einhalt gebieten. Wer gut für sich sorgt, kann auch auf die geistige Trotzmacht zugreifen. Vielleicht sind Sie kreativ und gestalten aus Fotos oder Zeitschriften eine Ressourcencollage, die Sie dann sichtbar in Ihrem Wohnbereich platzieren. Pete ist 6 und Emma ist 9 Jahre alt, stellen viele Fragen zum Krieg. Indem Sie Friedensplakate gestalten, können Sie etwas Sinnvolles tun. Durch die Teilnahme an einem Friedensmarsch spüren Sie den Zusammenhalt in der Gemeinschaft. Natürlich ändert das nicht die Welt, aber jede gute Tat wirkt in die Welt hinein. Zu Ostern machten mein Mann und ich einen Spaziergang. Wir entdeckten etwas sehr Schönes. Jemand hatte entlang des Weges, der rund um den Ödsee führt, Himmelsschlüsselchen gepflanzt. Hunderte von diesen zauberhaften Frühlingsboten, die Hoffnung verleihen. Ein abendlicher und liebevoller Dialog mit sich selbst kann das Vertrauen in das Leben stärken. Reden Sie mit sich, als wären Sie sich selbst eine liebevolle Mutter oder ein liebevoller Vater. Das Selbstgespräch könnte wie folgt lauten: Schau, du darfst dem Leben vertrauen. Die Angst würde dich auf Dauer nur schwächen und dir jegliche Freude nehmen. Du bist deinen Kindern und Enkelkindern Vorbild darin, in welcher Haltung du den Herausforderungen begegnest. Bitte geh mit dir selbst liebevoll und barmherzig um. Auch Rituale können hilfreich sein. Hedwig entschied, beim abendlichen Spazierengehen kleine runde Steine zu suchen, die jeweils ein belastendes Gefühl repräsentierten. Einen Stein nach dem anderen warf sie dann in den See. Dabei sprach sie: Ich habe dich, Angst, lange genug bei mir getragen. Im jetzigen Ausmaß behinderst du mein Leben. Das zu viel von dir versenke ich. Das richtige Maß an Vorsicht behalte ich. Bei einem Weihrauchritual kann Belastendes aufgelöst und in Heilsames gewandelt werden. Ein Harzkügelchen kann als Zeichen der Hoffnung stehen. Nachdem das harte Weihrauchharz auf die glühende Kohle gelegt wurde, verändert es seine Daseinsform. Es verflüchtigt sich und steigt schließlich als Duft empor, ähnlich dem inneren Wandlungsprozess, der bei einem Ritual durchlebt wird. Der Duft von Weihrauch gilt seit jeher als die Verbindung zum Göttlichen. Der sichtbare Wandel des Weihrauchharzes versinnbildlicht demnach die innere Wandlung bzw. zeigt der Person diese Möglichkeit auf. Und ja, nicht alle Körner lösen sich gänzlich auf. Sie können die Selbstdistanzierung durch die geistige Dimension gezielt trainieren. Stellen Sie sich vor, Sie fliegen mit einem Ballon und blicken von hoch oben auf die Erde hinunter. Aus dieser sicheren Distanz können Sie sich beobachten und sich selbst einen Rat geben. So Sie das Gefühl haben, dass Sie die Angst völlig vereinnahmt und Sie sich von ihr gar nicht mehr distanzieren könnten, könnte die folgende Imaginationsübung Abhilfe verschaffen. Schließen Sie die Augen. Vergegenwärtigen und fühlen Sie sich für einige Sekunden in Ihren Angstkörper ein. Danach treten Sie imaginär aus dem Körper heraus und stellen sich einige Schritte hinter ihn. Nehmen Sie wahr, wie es Ihnen in dieser Außenposition geht, was jetzt anders ist. Wir sagen oft: Ich habe Angst. Das stimmt jedoch nicht. Es ist der Körper, der die Angst fühlt. Sie fühlen in dieser Distanz wahrscheinlich spürbare Entlastung, weil Sie die Identifikation mit Ihren Gefühlen für eine Weile trennen. Sie nehmen wahr, dass Sie nicht Ihr Körper, auch nicht Ihre Angst sind. Hingegen sind Sie ein geistiges Wesen. Je öfter Sie diese Übung durchführen, desto eher können Sie den geistigen Freiraum betreten und in die Ruhe gehen, so Sie das wollen. Üben Sie sich im bewussten Wahrnehmen. Leben Sie die Präsenz des Augenblicks. Jeder Tag ist einmalig, jede Begegnung einzigartig. Sprechen Sie aus, wofür Sie dankbar sein können, was Ihnen ohne Ihr Zutun tagtäglich geschenkt wird. Zum Beispiel all die kleinen alltäglichen Wunder, die sich öffnenden Blütenkelche, die Himmelsstimmung. Schauen Sie hin und nehmen Sie das Leben um sich herum wahr. Tun Sie all das bei den geringsten Zeichen von Erregung. Elisabeth Lukas hebt die Bedeutung des Sinn des Augenblicks hervor. Sie schreibt, primär ist es die Konkordanz mit dem Sinn des Augenblicks, die uns vital erhält und in manchen Momenten sogar über unsere biologischen Verhältnisse hinaus mit Energie versorgt. Blicken Sie unentwegt auf die Ressourcen eines Menschen. In meiner Praxis steht ein Ressourcenengel, eine Holzfigur mit einer Goldkugel in der Hand. Darin, das ist meine Assoziation, wartet der aktuell nicht sichtbare Ressourcenreichtum darauf, nach und nach gesichtet und entfaltet zu werden. Gewöhnlich greifen Menschen in Krisen auf jene Ressourcen zurück, die sie bereits entwickelt haben, die ihnen vertraut und oftmals gar nicht bewusst sind. Sind diese eindimensional, gilt es, den Ressourcenschatz zu weiten. Es gibt körperliche, psychische, soziale, spirituelle, imaginative, literarische und künstlerische, zeitliche, materielle Ressourcen. Hilfreich sind beispielsweise folgende Formulierungen. Das ist bestimmt eine schwierige Situation für dich. Oder hilf mir, deine Angst besser zu verstehen. Oder ich trage stellvertretend für dich das Vertrauen, dass du deine Angst bald sinnstiftend wandeln kannst, dass du nicht mehr Opfer, sondern wieder Gestalterin und Gestalter dieser Emotion wirst. Nehmen Sie jede Angst ernst. Das gilt in besonderer Weise für die kindliche Angst. Ansonsten bekommen die jungen Leute für das spätere Leben lediglich eine Anleitung zur Verdrängung, die schlimmstenfalls in psychosomatischen Erkrankungen, in ständigem Tätigkeitsdrang, in Erschöpfungskrisen und Angsterkrankungen münden. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Dieses Zitat, es wurde lange vermutet, dass es von Martin Luther stammt, steht für den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Reinhard May hat hierzu ein Lied mit dem Titel »Mein Apfelbäumchen« geschrieben. Vielleicht wollen Sie sich dieses Lied in einer ruhigen Stunde ganz bewusst anhören.